Also es nimmt schon auf. Wir haben ja 60 Minuten. Ich gebe mir die Uhr dahin, damit wir ihn anhaben.
Okay.
Gut. Hallo Ute. das ist jetzt wir führen ein kleines Interview für die Art Moskau zu Art and Education. Man kennt dich als Professorin, als Kuratorin, als Künstlerin. Um jetzt mal ein bisschen zu wissen, wo du jetzt bist, was sind deine aktuellen Tätigkeiten, was hast du zuletzt gemacht, Publikationen oder Ausstellungen und so weiter.
Ja, also seit der Berlin-Biennale habe ich also jetzt kein großes Projekt mehr gemacht, sondern habe gemeinsam mit einer ehemaligen Doktorandin von mir, der Elke Zobel, die auch bei uns in Wien Kunst studiert hat, an einem Projekt an der Grenze zwischen Mexiko, also konkret Tijuana, und den USA, genau San Diego, gearbeitet, wo wir ein Archiv zusammengestellt haben, das eine Ausstellung begleitet, die heißt Inside und findet auch alle zwei Jahre statt und die sich eben mit künstlerischen Projekten, mit der Grenzsituation und mit den Dialogen und auch der ganzen Textualität von der Grenze beschäftigt. Und wir haben aber kein Kunstprojekt gemacht, sondern sozusagen ein begleitendes Archiv, das auch an 15 Stationen dann stattfand und eben noch zwei Ausstellungen. Mhm. Das eröffnet jetzt auch in Wien. Und ansonsten arbeite ich im Moment auch an einem Buch zu Kunst und der Situation von Katastrophen, also Post-War Scenarios, Post-Crisis Constellations für die Whitechapel. Mhm. Die Ivana Plasek macht eine Serie in der Whitechapel Gallery und ich bereite noch eine Ausstellung fürs Museum in Barcelona vor, die wird aber erst in zwei Jahren stattfinden.
Okay, also das sind deine kuratorische Aktivitäten?
Die sich natürlich mit dem Unterricht meistens verzahnen. Also bei mir geht es sozusagen meistens einher und ich arbeite ja, wie du weißt, sehr oft auch mit Studierenden oder ehemaligen Studierenden dann an Projekten zusammen.
Genau, du hast also damals im Institut für Gegenwartskunst hast du das geleitet und da hast du immer deine kuratorische Praxis immer mit den Studierenden und deinen Unterricht zusammen verwoben.
Wenn es sich ergeben hat, also zum Beispiel Parkplatz war so ein Projekt, wo wir das Schaufenster von einem Lokal bei der Generali Foundation zur Verfügung hatten, das haben wir ein halbes Jahr bespielt, zusammen mit dem Andreas Spiegel, Kollegen von mir, und mit einer Gruppe von Studierenden. Und dann eben, da warst du auch selbst dabei, bei Blog für Apex Art in 2000. Und also wenn sozusagen Einladungen kommen, wenn es sich ergibt, dann finde ich es natürlich toll, weil man dann viel stärker auch sozusagen die Theorie und die Praxis verzahnen kann. Und das ist für mich eigentlich so das größere Anliegen. Nicht so sehr, dass die Studierenden eben auch in Ausstellungen dann teilnehmen, sondern dass man gemeinsam dieser kuratorischen Praxis, die ja eigentlich auch eine Verbindung von Theorie und künstlerischer Praxis ist, sozusagen direkt an konkreten Situationen einfach auch viel ernster daran arbeitet.
Klar. Und kannst du das jetzt auch in Boston weitermachen oder ist das jetzt eine ganz andere Situation dort?
Das ist schon eine sehr andere Situation, weil es ist ja keine Kunsthochschule, sondern eben eine Universität, die sich sehr stark eigentlich auch über, also ihren Ruf eigentlich über die Technologie und Forschung, Biotech, Pharma, Industrie, also nicht so gerade meine Schwerpunkte erarbeitet. Und hat aber auch eine große Abteilung, die School for Humanities, Art and Social Science. Ist natürlich sehr groß, kennt man weniger, ist aber sehr aktiv. Und ich selbst bin innerhalb der Architekturfakultät. Und das finde ich auch sehr spannend, weil MIT sich natürlich eigentlich auch sehr stark nochmal dem Social Housing, Low-Cost Housing, gewidmet hat, sich sehr engagiert, auch in Krisengebieten. Und mich halt, ich muss jetzt dort erstmal rauskriegen, was ist tatsächlich das transdisziplinäre Potenzial, das natürlich immer so schön als Oberbegriff drüber steht. Aber wir kennen ja alle auch den Alltag, da ist jeder vergraben innerhalb seinem Berg von Arbeit und dann findet es halt dann doch wieder eher nicht statt.
Wenn das die eine Verbindung zwischen Technologie und kultureller Aktivitäten, das sich so verbindet. So, MIT hat ja jetzt ein neues Gebäude von Frank Gehry, oder?
Das Dada Center.
Und bist du dort auch drin? Kennst du das?
Es kann ja jeder überall rein. Also im Dada Center ist auch der Faculty Dining Room. Also was gibt es denn alles in Amerika? Das ist eine riesen Uni, also es sind ja 12.000 Angestellte. Und das ist eben im Dada Center, es ist dort aber auch das Schwimmbad der Alums, das kennt man bei uns auch nicht so, also die ehemaligen, das ist eine sehr große Kultur in Amerika, die sehr viel Sponsoring läuft über ehemalige Studierende und im Stada Center sind wir öfters auch zu Veranstaltungen, also es gibt die gemeinschaftlichen Räume, sind überall im MIT offen für alle und alle können die auch nutzen.
Und führt es dann auch zu einer besseren Verbindung zwischen wirklich wissenschaftlicher Recherchen und künstlerischer Practices? Oder ist das im MIT nochmal, da es keine Kunsthochschule ist, dann hat ja die Visual Arts Programme wahrscheinlich eine viel stärkere Seite an der Cultural Studies angebunden.
Nicht so sehr, weil es gibt noch ein Department, das ist, gehört zur Geschichte herum und die haben einen Forschungsschwerpunkt, der heißt Visualizing Cultures. Von dessen Existenz wusste ich bis vor kurzem nichts, bis es gerade so einen kleinen Eklat gab mit der Chinese Community wegen der Veröffentlichung zu Holzschnitten zum Sino-Japanischen Krieg. Und dann wurden wir angeschrieben, weil die Leute dachten, wir haben es veröffentlicht. Und dann gibt es, das heißt, das ist quasi eine Schwestergruppierung. Wir heißen alle Discipline Groups. Und das ist HTC, History Theory Criticism. Aber mit denen arbeiten wir sehr eng zusammen. Und ich bin jetzt wieder sozusagen innerhalb der Studio Practice.
Okay.
Das ist so ganz neu für mich. Also, aber gesamtinstitutsmäßig, wenn man mal ganz MIT anguckt, ich glaube, da wissen 90% gar nichts von unserer Existenz.
Okay.
Das ist die Realität.
Okay.
Es gibt natürlich auch Freiraum, weil wenn man nicht kennt, den stört man auch nicht.
Klar. Dann hat man seine kleinen Nischen, in denen man aktiv sein kann.
Ja, und dann wollen wir halt ein bisschen raus aus der Nische.
Okay.
Ich glaube, deswegen bin ich auch letztendlich dort verpflichtet worden.
Okay. Gibt es für dich einen wesentlichen Unterschied zwischen Europas und Amerikas Kunstauffassung und Ausbildung oder spezifisch jetzt auf dem MIT? Wie ergänzten sich die beiden Kontinenten? Also wie ist es jetzt für dich, jetzt als europäisch ausgebildeter Wissenschaftlerin, Kulturkennerin jetzt in Amerika zu arbeiten?
Es ist schon grundlegender Unterschied. Also der ist sehr viel größer. Also den habe ich jetzt sehr viel größer kennengelernt, seit ich da bin. Also es ist dort so, dass so der ganze Bereich der Recherche, auch der Reflexion oder der Einbettung letztendlich von Kunst und Gesellschaft dort sehr viel stärker debattiert wird innerhalb vom akademischen Setting, das dann aber oft wiederum sehr entfernt vom Kunstmarkt agiert. Und dann gibt es eher noch sozusagen auch die aktivistische Struktur, die sowohl dem akademischen Setting als auch dem Kunstmarkt kritisch gegenübersteht. Also die Lager sind dort sehr viel weiter voneinander entfernt. Natürlich verzahnt sich es auch. Also es gibt auch durchaus institutionskritische Künstlerinnen, die auch eine Galerie haben. Also und die Institutionen stellen sowohl beides aus. Also das ist jetzt nicht so schwarz-weiß, aber grundsätzlich ist bei uns die Szene sehr viel verzahnter. Also das schiebt sich viel mehr ineinander rein wie in Amerika.
Da wo in Europa die Kunsthochschulen, Ausstellungen schon direkt besucht werden, und also wo direkt die Studierende direkt in den Markt.
Das ist in Amerika auch sehr stark.
Das ist auch schon so.
Ja, also mir hat gestern jemand erzählt, dass teilweise die Sammler tatsächlich also schon vor der Tür stehen bei der Final Show und sozusagen
Notizblöckchen.
Noch nasse Ware sozusagen ankaufen oder zumindest sich das ansehen, auch die Galeristen. Nee, das ist, glaube ich, dass man guckt, was der Nachwuchs macht. Das ist vielleicht sogar fast stärker in den USA. Also sozusagen das, der Jugendbonus, das Jungsein, frische Hot Flash und Hot Shots, ja, das ist stärker ausgeprägt dort, finde ich, als hier.
Und da ist wirklich das, die Situation im MIT ganz anders, dass wirklich eine Uni ist eigentlich. Das hat einen
wirklich wir sind sozusagen auch ein Seitenstrang, der sich auch qua Definition mit der Position von Kunst sozusagen im transdisziplinären Kontext auch versteht und der ganz dezidiert gegen andere MFA und MA-Kurse sich absetzt, sozusagen eine Alternative auch zur galerienorientierten Kunst anbietet. Genau. Durch unsere Lehrenden, also John Jonas, Czesław Wodyczko, Muntadas, Julia Scher, die sind zwar auch alle in Galerien, also die sind jetzt nicht sozusagen jenseits des Marktes, haben aber auch, definieren sich doch sehr stark auch über Europa, muss man sagen, haben ihre große Präsenz auch in Europa und schon auch in den USA, aber doch sehr viel stärker hier. Und die stehen doch auch eher für ein institutionskritisches Feld. Aber um auf den generellen Unterschied nochmal zurückzukommen, es ist ein grundsätzlicher Unterschied, ob man zum Beispiel für einen Masterstudiengang pro Semester $32.000 hinblättern muss, ohne jetzt Lebenshaltungskosten und Wohnung zu berücksichtigen, oder ob die Ausbildung bis auf die sozusagen Basisstudiengebühren zumindest im deutschsprachigen Raum zur Verfügung gestellt wird. Der Druck auf jemand, der sozusagen jetzt sich gerade nochmal mit $200.000 verschuldet hat für einen zweijährigen MA-Kurs, ist natürlich groß und das Geld holst du eigentlich nur rein, wenn du im Markt bist.
Und da gibt es ja auch schon in den USA so eine ganze Kritik dieser Kulturschaffender, die man immer am Zaun halten kann, dass sie sich diese ganze Schulden gebaut haben während dem Studium und dass sie sich gar nicht wirklich frei bewegen können, dass sie immer halt gehalten werden.
Ja, weil du bist, wenn du in diese Logik geht sozusagen über Investitionen und Payback. Das ist ein ganz anderes System, das sich sehr stark ökonomisch auch definiert, während es bei uns sich doch ein Stück weit noch sozusagen, die einen sagen im Elfenbeinturm, die anderen sagen halt im Freiraum, auch bewegt. Das ist ein Unterschied. Auf der anderen Seite muss ich sagen, sind die amerikanischen Studierenden, also man, sie kommen ja auch von überall her, aber der Druck ist so groß. Das heißt, wenn dort gelesen wird, der Unterricht findet etwas gestrafter statt. Also man möchte dort nach 12, es gibt da sozusagen immer 12 Units, und die wird auch vorgegeben, was findet da statt in jeder Unit. Es ist sehr viel schulischer dadurch, aber da möchten die auch sozusagen was geliefert bekommen und möchten selbst auch liefern. Also es geht, definiert sich als eine Leistungsgesellschaft, auch innerhalb der Kunst. Und das ist ein Unterschied. Bei uns, das Gute ist, dass die Studierenden das nicht so ganz ernst nehmen. Aber manchmal habe ich es halt auch schon erlebt. Man fängt zum dritten Mal wieder an, wollen wir jetzt nicht uns mal mit diesem Text beschäftigen. Und für manche Studierende ist es auch frustrierend, weil der Level sozusagen sich nicht erhöht. Und andere denken, oh Gott, was soll der ganze Mist? Diese ganze Theorie, brauchen wir das wirklich? Und da ist in Amerika das Verständnis stärker. Da, weil die wissen, sie müssen, wenn sie in die Lehre gehen wollen, brauchen sie einen ME-Abschluss. Sie müssen was leisten können, sie müssen einen Artikel haben. Also der Druck ist sehr viel größer, for good and for bad.
Und das ist auch nochmal, um das zurückzukommen, zu den Universitäten, das gibt es ja in Europa quasi nicht, dass es Visual Studies oder Cultural Studies in der Uni gibt, die so ein Programm auch fördern irgendwie. Also das bleibt
im Goldsmiths zum Beispiel.
Ja, aber das bleibt ein Unikat irgendwie.
Ja, wir sind aber auch ein Minischwerpunkt. Ich glaube, einige Schulen, auch in Amerika, fangen jetzt auch an mit Cultural Studies, Visual Studies. Sozusagen in der Verzahnung zu MFA-Kursen. Also ich glaube, San Francisco tut sich da einiges.
Okay.
Aber was wir wirklich so als einzigen Studiengang anbieten, also wir sind ja, bieten ja an, der heißt Science Master in Visual Studies. Also quasi ein wissenschaftlicher Abschluss in Visual Studies für Künstler, Künstlerinnen. Also der Studienabschluss ist wirklich auch in den USA einzigartig.
Okay, das ist recht speziell noch.
Ja, es ist eine Nische Und die Studierenden kommen auch mit einem sehr spezifischen Interesse. Also ich habe jetzt bei den Neuzugängen, habe ich auch ein bisschen drauf geachtet. Also zum einen verdoppeln wir gerade das Programm. Und ich habe zum ersten Mal sehr stark, dass wir europäische Künstlerinnen mit reinnehmen. Also eine Studierende kommt von der Schweiz, die andere von Portugal. Mhm. Beides von Schulen und Lehrenden, die ich kenne. Mhm. Für dich ist es natürlich nochmal ein Akt, diese Studiengebühren. Klar. Und die haben jetzt zwar am Anfang Grants, da müssen wir auch aktiv werden, damit wir die halten können. Mhm. Aber ich finde es wichtig, dass auch unsere Studierenden die verschiedenen Modelle kennenlernen, speziell schon im Master. Mhm. Und dann habe ich aber jetzt auch jemand, der kommt direkt vom Whitney Independent Study Program, wo er sagte, da war jetzt sehr viel Schwerpunkt auf Theorie und er möchte jetzt aber gerne nochmal jemand, der das Theorieverständnis hat, aber sozusagen aus der Praxis kommt, also bei uns Wodichko, John Jonas, Montadas.
Mhm. Okay. Es ist ja... Vielleicht wollte ich darauf kommen, wie, was jetzt in Europa losgeht, weil in Europa eben gibt es eine ganze Explosion nach dem Goldsmith von pädagogischen Experimente, von Postgrad Studies wie CCC in Genf, Malmö, Maastricht, die an der HGKZ auch in Zürich, bis zu selbstorganisierte Studiengruppe, wie es die Republic Arts versucht hat zu organisieren mit der Radical Faculty for Radical Aesthetics. Oder die Manoa Free University. Ich glaube, auch in Dänemark haben sich solche Gruppen organisiert. Meistens alles schon für ausgebildete Künstler, also Leute, die schon eine Kunsthochschulabgang haben, die wieder irgendeinen politischen oder irgendeine Verbindung wieder suchen zur zivilen Gesellschaft. Was liest du da für ein Drang oder eine Not oder für ein Begehren, da du dich viel mit Kunstausbildung im Bereich diskursive Vermittlung durch visuelle Kultur auseinandergesetzt hast?
Ja, das fängt eigentlich ja schon früher an. Ich bin ja, und das ist ja sehr umstritten in Europa, ich bin ja eine Befürworterin von dem BA und MA. Mhm. Und zwar nicht, um das stromlinienförmiger zu gestalten oder um die Ausbildung abzukürzen. Also da bin ich ganz d'accord mit den Kritikern und Kritikerinnen von diesen zweigeteilten Studien, aber in Amerika zum Beispiel ist es so, dass zwischen dem Bachelor und dem Master ist meistens schon eine Phase sozusagen auch der Erfahrung. Mhm. Und dann entscheidet man sich eigentlich erst, wo möchte man weitermachen. Man macht das meistens auch in zwei verschiedenen Institutionen und meistens sogar oft in zwei verschiedenen Städten, wenn nicht gar ganz weit auseinander geografisch, um auch sozusagen die Erfahrung zu verbreitern. Und um auch sehr viel spezifischer zu wissen, wo möchte ich eigentlich hin, wo habe ich das Gefühl, mir fehlt noch was, wo möchte ich mich auch vertiefend nochmal sozusagen auch auseinandersetzen. Mhm. Und insofern finde ich das gut, weil sehr oft ist es, mir ging es ja selbst so, dass ich am Ende zum Beispiel von meinem Studium gemerkt habe, ich habe eine totale Lücke, was Kunsttheorie anbelangt. Ich möchte aber wissen, in welchem Feld bewege ich mich. Und über die Auseinandersetzung mit Kunsttheorie habe ich gemerkt, mir fehlt ja generell eine Auseinandersetzung überhaupt, was ist Gesellschaft, also eine politische Auseinandersetzung. Und dann die Möglichkeit zu haben, sich mit anderen zusammen da auch nochmal sozusagen strukturierter reinzubegeben, wie man es jetzt für sich alleine machen kann, das finde ich schon sehr gut. Weil alle Akademiker oder Akademikerinnen haben ja meistens ihren Ort in der Uni und dadurch hört die Auseinandersetzung eigentlich auch nie auf. Und bei der Kunst ist oft so, man kommt raus aus der Kunsthochschule, steht dann da, und dann geht man vielleicht ab und zu noch zu Vorträgen. Man tauscht sich vielleicht mit ein paar Kollegen aus, aber irgendwo steht man auch so ein bisschen im Regen. Und das Bedürfnis, nicht bei allen, das ist ja auch ein freies Angebot, das Bedürfnis ist eben bei einigen da, sich sozusagen da auch zu organisieren und sozusagen zum einen intensiver mit Themen auseinanderzusetzen, aber auch zum anderen andere alternative Strukturen zu entwickeln, aber sich letztendlich auch organisierter vielleicht zur Gesellschaft und vielleicht auch zu einer Neudefinition und einer Redefinition von Zivilgesellschaft als künstlerische Position zu verhalten.
Also das, wir haben kurz davon gesprochen, inwiefern tut sich Kunst noch eben mit der zivilen Gesellschaft oder mit einem weiteren Einblick von der Welt irgendwie aufbauen oder inwiefern bleibt die Kunstkritik an der Kunst hängen oder inwiefern erlaubt sich, kann sich die Kunst erlauben, ein bisschen weiter zu denken oder sich seinen Platz zu denken innerhalb innerhalb einer sehr schwierig verständnisbaren Welt kommt. Wie tut sich oder wollte ich jetzt?
Wieso ist das eigentlich verzahnt letztendlich?
Ja,
die Gesellschaft oder
das, genau, dass diese selbstorganisierte Gruppen genau sowas suchen oder vielleicht auch versuchen, sich mit anderen Gruppen zu artikulieren oder mit anderen Bereichen. Sehr, sehr schwierig mit als Künstler, mit Wissenschaftler, Politiker, Literaten. Das geht eventuell noch, aber mit Biologen, Chemiker, mit Umweltwissenschaftler in Kontakt zu kommen und wirklich mit denen auch zu arbeiten.
Es klingt heute immer so, als wäre das so was Neues, was man dann wieder angehen müsste, aber eigentlich haben sich Künstler, Künstlerinnen immer damit beschäftigt. Keiner würde heute sozusagen Leonardo irgendwie anzweifeln. Das ist jemand, der ganz, ganz früh sich sozusagen auch als Wissenschaftler verstanden hat. Goethe war immer multidisziplinär und das sind jetzt eigentlich ganz tradierte Positionen, fast konservative Positionen. Früher war das sozusagen das universalistische Gelehrtsein sehr viel stärker da. Das schafft man heute gar nicht mehr, weil die Themen, die Welt, das ist alles so komplex und fragmentiert geworden, dass man das eigentlich fast nur noch im Team schafft. Aber letztendlich, ich meine, die Oktoberrevolution, Bewegungen in Mexiko, der Spanische Bürgerkrieg, es waren da immer Künstlerinnen beteiligt, Literaten. Hemingway war zum Beispiel sehr engagiert im Spanischen Bürgerkrieg. In Mexiko tummelten sich von Trotzki über Frida Kahlo, Diego Rivera. Das waren ganze Zirkel, die sich immer aus Leuten aus ganz vielen Hintergründen beschäftigt haben, die eigentlich unsere Welt beschäftigt hat. Dada war jetzt auch eine Formierung von Leuten, die jetzt Literaten sind, die aus der Poesie kommen, die aus der Kunst kommen. Das ist eigentlich sozusagen eher jetzt sehr stark, sozusagen fast in so Schubladen gesteckt und getrennt. Und früher war das sehr viel verzahnter. Also insofern, auch das Bauhaus hat einen sehr viel generalistischeren Ansatz gehabt. Und ich glaube, man erkennt so langsam wieder, dass man auch irgendwo, wenn alles so schön getrennt vor sich hin arbeiten, eigentlich auch eine Sackgasse ist, wenn man den Blick letztendlich fürs Gesamte komplett verliert.
Und dass man eher noch produktiver ist für das, was man eigentlich nicht unterstützen möchte, da man einfach produziert, ohne wirklich ein Versuchen, etwas zu verstehen.
Ich finde es auch immer sehr toll, wenn die Leute so sagen, ja, also sie sind endlich dafür, dass die Kunst sozusagen endlich mal wieder ihren Raum hat und nicht immer vergewaltigt wird für sozusagen sozialkritische Diskurse etc. Als wäre das so, hier ist die Welt und da macht man eine Tür auf und da ist so die Kunst und die hat sozusagen mit dem Rest gar nichts zu tun. Das ist einfach absurd, naiv und letztendlich auch ignorant.
Wir haben viel zur Ausbildung der Künstlern gesprochen. Wie ist es mit der Ausbildung eines Publikums? Du warst an der Dokumento 11 eben oder an der vorletzten Berlin Biennale tätig als Kuratorin. Mit der Distanz, die Zeit bringt, was war das für Erfahrungen für dich in Hinsicht, was man mit dem Publikum machen kann oder nicht oder gar nicht mehr machen kann? In der Idee, wie kann man auch das Publikum ausbilden oder nicht, oder kann man da was dazu bringen eben?
Ja, also ausbilden ist schwierig. Also mir wird ja oft vorgeworfen, meine Ausbildungen oder so wären didaktisch. Das stimmt so eigentlich gar nicht. Was ich für wichtig halte, ist letztendlich eine offene Struktur anzubieten, also nicht hermetisch zu sein. Und was natürlich interessant für mich war, sowohl bei der Documenta als auch bei Berlin Biennale, aber auch schon früher bei Now Here im Louisiana Museum, mal ein sogenanntes breites Publikum anzusprechen, das jetzt kein Fachpublikum ist, aber trotzdem den eigenen Diskurs nicht zu verwässern. Also nicht zu denken, man müsste jetzt populistisch werden, wenn man sozusagen ein breites Publikum anspricht. Das ist ja leider das Problem unserer Populärmedien, also Fernsehen, Radio etc., dass die meinen, Kino, man darf überhaupt nichts Anspruchsvolles mehr bringen, weil dann die Zuschauerzahlen verschwinden. Also man kann auch sukzessive sozusagen das Level runterfahren, auch beim Publikum. Und ich glaube, man kann sukzessive auch das Level wieder höher legen, auch beim Publikum. Und ich fand es sehr spannend, wie sich sozusagen die Leute einbringen und mit welcher Neugier, manchmal auch natürlich sehr stark verunsichert, Leute auf Kunst zugehen. Mhm. Aber ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und ich kann das überhaupt nicht unterstützen, was teilweise die sogenannte Feuilletons oder die Kunstkritik sagt, dass die Kunst darf nicht so kompliziert sein, darf nicht so theoretisch sein, sonst fühlt sich das breite Publikum abgestoßen. Das stimmt überhaupt nicht. Mhm. Weil das Publikum, das sich nicht sowieso in irgendeiner Form für Kunst interessiert, geht auch nicht hin. Mhm. Ich gehe auch nicht in ein Fußballstadion, wenn mich Fußball nicht interessiert. Trotzdem ist Fußball ein Massenmedium. Mhm. Ja, also die Gruppe, die sich dafür interessiert, ist immer noch breit genug, aber es geht keiner hin, der sich gar nicht dafür interessiert. Mhm. Und man kann jetzt nicht erwarten, dass sich jede und jeder für Kunst interessiert. Aber die kommen, da kann man davon ausgehen, dass sie einfach ein Interesse haben. Mhm. Die artikulieren sich auch, die regen sich auch auf oder sagen, was soll der Mist oder ist doch keine Kunst mehr. Darum geht es ja auch. Es geht doch nicht darum, sozusagen alle zu bestätigen. Oder die Leute gehen heim und sagen, das war doch nett. Also,
ein paar schöne Bilder gesehen.
Genau, das kann es einfach nicht sein. Mhm. Und also ich meine, der Zustand unserer Welt ist zum Aufregen. Warum soll man sich dann nicht über Kunst aufregen?
Wenn sie den Einblick in die Welt erlaubt, ist es gut. Wir haben ganz kurz eben, das ist vielleicht eine, ich gehe mal mit der nächsten. Man ist immer selber Zuschauer, Konsument oder schaffender Produzent und Vermittler. Also man ist genauso am Anfang, man nimmt ein und man ist genau ein auch als Kulturschaffender oder Fachpublikum sind wir also Endproducer oder Endconsumer wie am Start, die ganze Sachen in den Kreis reinzubringen. Als Kulturschaffender sind wir diesen Kreis mehr oder weniger bewusst. Wie allgemein oder spezifisch ist die Ausbildung von jeder dieses Fachpublikum? Wie selbst muss man sich immer ausbilden können? Und wie kann man das als Lehrender vermitteln irgendwie? Wie kann man diese Fähigkeit oder dieses Bewusstsein an alle Ende vom Kreis irgendwie tätig zu sein und dazu zu führen,
dass die Struktur offen bleibt?
Ja, dass das Fachpublikum sich nicht eben auf Habitus eingeht und einfach an dem hängen bleibt, weil es einfach so ist und fähig ist, seine eigenen Limiten oder Grenzen wahrzunehmen und damit auch immer fähig zu sein, sich wieder ins Spiel zu setzen von dem, was man schon weiß. Aber das sind jetzt sehr, sehr, sehr breite Frage irgendwie. Naja, aber als in der Tätigkeit der Education.
Also im Grunde genommen, ich meine, die Felder sind so groß und breit und es tut sich in den unterschiedlichsten Bereichen so viel, dass man eigentlich permanent selber Studien betreibt. Deswegen finde ich das nicht so schlecht, also auch diesen Begriff zwischen der Visual Studies oder der Cultural Studies. Wir haben da sehr große Debatten immer in Wien. Ich bin ja im Gegensatz zu manchen meiner Kolleginnen nicht dafür, das Wissenschaften zu nennen. Natürlich sind wir auch sozusagen Knowledge Production, also wir schaffen auch Wissen, aber wir betreiben auch Studien. Mhm. Also es ist eigentlich permanent, das ist etwas, was permanent im Fluss ist. Und der Begriff der Studies, der beinhaltet es eigentlich für mich, dass es sozusagen immer wieder um Studien geht, sowohl für die Studierenden, aber auch für die Lehrenden. Also Forschung ist immer auch Studies, sind immer auch Studien. Mhm. Das endet nie. Mhm. Ja, also man ist nie fertig. Das gibt es einfach nicht. Deswegen bin ich eben auch Befürworterin von postgradualen Möglichkeiten oder auch selbstorganisierten Möglichkeiten. Mir geht es jetzt nicht um einen Abschluss, sondern letztendlich um Felder bereitzustellen, wo das möglich ist. Mhm. Und ich selbst bin auch, ich merke jetzt zum Beispiel, zu Vorlesungen in anderen Bereichen. Mhm. Ich habe jetzt halt die Chance, weil ich mittendrin sitze, in Gebieten, von denen ich jetzt auch keinen blassen Schimmer habe. Mhm. Und manche unserer jungen Physikstudenten, also die machen da Experimente, Bin ich völlig baff und das ist total spannend. Mhm. Und ich habe ja ein sehr gestörtes Verhältnis zum Beispiel eben auch zu gewissen Technologieproduktionen. Und was sehr spannend war, wir haben sehr aktive Studentenorganisationen, die sich sozusagen mit kritischer Wissenschaft auch beschäftigen, also nicht nur Critical Studies im Kunstbereich, sondern eben auch ein kritisches Verhältnis zur Technologie einnehmen. Und man muss selbst auch erstmal sozusagen für sich auch wieder klären, dass Technologie ja nicht nur negativ ist, dass sie letztendlich auch anders eingesetzt werden kann.
Ja.
Und das ist für mich dort sehr spannend zu sehen, also wie breit dort letztendlich auch die Auseinandersetzung ist der Studierenden. Und für mich ist halt zum Beispiel jetzt MIT nochmal eine Chance, wirklich auch aus anderen Bereichen sehr viel dazu zu lernen und um letztendlich meine Kenntnis aus dem Kulturbereich zu verzahnen mit diesen anderen Bereichen.
Dann ist es quasi, wie du dich selber noch ausbildest und weiter so.
Deswegen auch der Wechsel. Also ich hatte auch das Gefühl jetzt in Wien, Wien ist sehr spannend jetzt, aber ich bin jetzt, zum einen wollten wir auch Wechsel haben, wir wollten das virulent halten, agil halten. Und ich habe halt auch das Gefühl, nach 10 Jahren kenne ich jetzt sozusagen unseren Betrieb in- und auswendig. Ja. Und das merken die Studierenden auch, wenn man so ein bisschen in seine Routine verfällt. Und jetzt bin ich im MIT, bin ich eigentlich wieder ein bisschen gestresst, ich blick vieles nicht. Also ich muss mir das wieder erarbeiten, aber das ist so ein produktiver Stress. Das heißt, ich muss mir ganz viel erarbeiten und dadurch wird man wieder sehr produktiv. Und das überträgt sich wieder auf die Studierenden. Die merken, man ist irgendwo am Ausloten und die nehmen das dann auch ernst. Also die merken, das ist für einen selbst auch immer wieder noch ernst gemeint, was man macht.
Ist, ich kenne das vom Programm in CCC in Genf, die jedes Jahr ihre ganze pädagogische Struktur völlig wieder neu auf den Kopf stellen und wo die Studenten auch wiederum immer ein bisschen die Experimente, Labortierchen sind, die das dann ausprobieren müssen. Und seitdem ein bisschen die Frage, wo bleibt es, wie kann man es abschätzen, wie es dann für die Studenten produktiv ist? Weil für viele, also...
Das ist Feedback, also das, ich denke mir, das ist wichtig, also... Man merkt es dann immer, also es ist so eine Mischung aus, man hat natürlich auch eine Verantwortung den Studierenden gegenüber. Also es ist so beides, auf der einen Seite das offen zu halten, aber natürlich müssen die auch, also ich finde, nach so und so vielen Jahren Studium muss man einfach auch ein paar Sachen sozusagen auf der Guthabenseite haben, also was man im Gepäck mit nach Hause nimmt. Also die Verantwortung hat man schon, aber ich glaube, das ist in CCC, trotz allen Experimenten, werden die Studierenden da immer noch mit viel nach Hause gehen.
Ja, meistens merkt man das ja erst ein paar Jahre später.
Ja, ich habe auch erst Jahre später gemerkt, zum Beispiel erst eigentlich, als ich in Wien an der Hochschule war, wie frei eigentlich unser System in Hamburg war. Das ist so ein Post-68er-Modell gewesen und mir war das gar nicht so klar, bis in dem Moment, wo ich sozusagen in den Meisterschulbetrieb reinkam.
Das ist natürlich... Jetzt die ganz letzte Frage. Bei deiner Ausbildung schaust du... schaut man sich verschiedene Sachen an und ob du auch in den USA, ob du in den USA fernschaust oder nicht.
Ich hatte tatsächlich 8 Monate weder einen Fernseher noch ein Telefon zu Hause, noch hatte ich ein Mobiltelefon oder Internet. Also ich war ziemlich abgekoppelt, ich habe sehr viel gelesen zur amerikanischen Geschichte. Speziell halt auch in Neuengland, wo doch sehr viel auch begründet war und Freiheitskrieg und so weiter. Und weil ich keine Credit History habe. Die USA, man braucht sozusagen eine Credit History, um überhaupt ein Telefon zu bekommen. Und jetzt habe ich aber inzwischen Fernsehen und ich switche viel. Und was ganz interessant ist, dass ich gemerkt habe, es gibt Programme, die haben sehr, sehr wenig Werbung. Es hat sich wieder verändert. Es ist sehr spezialisiert, es ist natürlich auch wahnsinnig viel Trash. Aber es gibt auch gerade das PBS, das Public Television. Hat ganz gute Sendungen auch. Also, aber für mich ist es natürlich, um überhaupt mitzukriegen, was da läuft, ist es schon wichtig, die Soaps anzugucken. Und das, es ist einfach sozusagen ein Stück Kultur. Was ich sehr viel mache in den USA, ist Radio hören. Es gibt gerade die Universitätsradiostationen, sind teilweise extrem gut. Also viel besser wie Radio hier.
so ein Modell wie Pump Up the Volume?
Es gibt super Radiostationen, mhm. wirklich, also so auch viele Studierende oder jüngere Radiomoderatoren, Moderatorinnen, die sind so, also die liegen da so viel rein, da geht es mhm. richtig um die Ehre, so um alles oder nichts. Mhm. Und die Programme sind richtig so Kämpfer, Kämpferinnen-Programme. Das macht unheimlich Spaß. Also mhm. da kriegst du sehr viel Information mit. Also ich bin ja eh Radio-Fan, ja. Mhm. Also deswegen würde ich sagen, Radio liegt mir noch mehr wie Fernsehen. Was ich weniger mache und was ich sehr schade finde, ist eigentlich Kino. Mhm. Aber einfach, weil in Boston das Kino viel zu früh anfängt okay. und ich arbeite lange.
Okay. Na, wir werden auch nicht mehr zu lange arbeiten.
Das war jetzt auch viel. Wenn das alles noch auf Russisch übersetzt werden muss.
Ich danke dir sehr.
Ja, und es freut mich auch, dass wir uns mal wieder getroffen haben. Und Grüße auch nach Moskau an Anna und an alle.
Vielen Dank.
Super.